Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Tag. Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr ohne jeden Ausstellungsbetrieb in den Hallen und damit als physische Messe gar nicht statt. Diese Corona-bedingte Änderung hat natürlich Auswirkungen auf die Messe, die Stadt und die gesamte Branche. Dazu gleich mehr. An der Ballettschule und der Schule für Artistik in Berlin gab es jahrelang Drill, Stress, verbale Angriffe und Erniedrigung durch Tanzlehrer. Eine Kommission hat den Skandal untersucht und Vorschläge für die Zukunft der Schulen gemacht. Die Sammlung Hasso Plattner mit ihren über 100 Werken bedeutender Impressionisten ist jetzt dauerhaft in Potsdam angesiedelt und zum ersten Mal zu sehen. Über die erste Blockbuster-Ausstellung in Corona-Zeiten berichten wir ebenso wie über den Neustart der Wiener Staatsoper nach der langen Spielpause mit Puccinis Madame Butterfly. Die sehr lange Pressemitteilung der Frankfurter Buchmesse 2020 von heute Nachmittag ist im üblichen Werbesprech gehalten. Sie strotzt vor Optimismus, betont das umfangreiche Live-Programm auf der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle, die vielen Veranstaltungen von Bookfest City und das illustre digitale Line-up rund um die Messe. Auch der Deutsche Buchpreis und der Friedenspreis werden vergeben. Die Nachricht selbst klingt dürr, ist aber ein Hammer. Die klassische Hallenausstellung wird in diesem Jahr pandemiebedingt ausgesetzt. Es sind die Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, die, so die Begründung, die Teilnahme von europäischen AusstellerInnen nahezu unmöglich machen. Die Buchmesse ohne Messe, das ist jetzt schon die schlechteste Nachricht dieses Herbstes für die gesamte Branche. Ludger Fittkau hat mit den beteiligten Entscheidern gesprochen.
Für Jürgen Boos, den langjährigen Chef der Frankfurter Buchmesse, ist heute wohl einer der traurigsten Tage seines Berufslebens.
Na, das ist sehr traurig. Wir arbeiten eigentlich ein Jahr lang auf diesen Moment hin, auf den Moment hin, dass wir die Menschen zusammenbringen können.
Doch das geht jetzt eben nicht. Die Bücherstände auf der in Nicht-Corona-Zeiten größten Bücherschau der Welt werden nicht aufgebaut. Dabei sollte die Frankfurter Buchmesse ein Hoffnungsschimmer werden, nicht nur für die Buchbranche, sondern auch für Konzertveranstaltungen oder Kulturfestivals. Rund 20.000 Menschen sollten sich eigentlich zwischen dem 14. und 18. Oktober täglich in den Messehallen bewegen, zwischen Messeständen, die wegen der Pandemie viel weiter auseinandergerückt worden wären als sonst. Wäre das gut gegangen, hätte es ein Startschuss sein können für weitere Lockerungen, für andere kulturelle Großveranstaltungen. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und zuständig für die Hallenbelegung, hat deshalb auch lange mit sich gerungen.
Das ist eine Entscheidung, die uns sehr, sehr schwer gefallen ist. Und das wird natürlich jetzt bedeuten, dass der physische Auftritt der Bücher nicht stattfindet und damit ein Teil der öffentlichen Präsenz des Buches nicht vorhanden ist.
Viele Verlage sagten ihre Teilnahme an der Buchmesse in Frankfurt am Main ohnehin früh ab. Nur rund 800 Aussteller wären in die Hallen gekommen, nur etwa ein Zehntel der Verlage, die im letzten Jahr den Weg an den Main fanden. Hätten die Veranstalter schon im Frühjahr auf die skeptischen Stimmen aus der Verlagsbranche hören müssen?
Aus der damaligen Sicht ganz klar nein,
sagt Börsenvereinsgeschäftsführer Alexander Skipis.
Weil wir ja ein Gesundheitskonzept mit dem Gesundheitsamt und den öffentlichen Behörden bereits entworfen haben, das so akzeptiert worden ist. Die Messe wäre auch weiterhin durchführbar, allerdings mit den neuen Entwicklungen, mit dem Infektionsgeschehen und vor allen Dingen mit den Reisebeschränkungen, die jetzt damit verbunden sind, bis hin zu Quarantänevorschriften, wenn man aus Risikogebieten einreist, ist das letztendlich dann nicht mehr durchführbar, weil einfach niemand kommen kann.
Das Geld, das bereits von Kulturstaatsministerin Monika Grütters für die Durchführung der Frankfurter Buchmesse bereitgestellt wurde, soll nun in digitale Angebote fließen, so Buchmessenchef Jürgen Boos.
Also das BKM, das Ministerium und insbesondere Frau Grütters ist die Buchmesse wahnsinnig wichtig. Und sie plant ja auch zur Eröffnung zu kommen in der Festhalle. Das wird ja alles stattfinden. Und das fließt in das virtuelle Angebot. Das fließt aber auch zum Teil in die Veranstaltungen, die wir hier in der Stadt haben.
Den Verlagen, die ihre Teilnahme zugesagt hatten, seien seines Wissens bisher keine Kosten entstanden, so der Messechef.
Nein, im Moment dadurch, dass wir viele Formate umgeplant hatten und dass es in erster Linie natürlich darum geht, einen Stand zu bauen, ja. Und diese Sachen sind bis jetzt noch nicht beauftragt worden. Das ist mein Stand. Mit der Messe Frankfurt sind wir natürlich auch in den Gesprächen. Auch die unterstützen uns dabei. Ich glaube, dass viele gewartet haben, auch auf die letzte Minute, um ihre Hotels zu buchen. Und wir sind auch hier in Frankfurt im Gespräch natürlich mit den Hoteliersverbänden, dass sie sich auch großzügig zeigen.
Doch es gibt nichts zu beschönigen. Für die Messestadt Frankfurt am Main, für die Buchbranche und für viele andere Kulturveranstalter, die auf die Buchmesse schauen wollten, ist die Absage der Hallenmesse ein schwerer Schlag. Dennoch wird es keinen Ausweichtermin im nächsten Sommer geben. Anders als in Leipzig, die ihre Messe auf Mai 2021 verlegt hat. Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Das ist kein Modell für die Frankfurter Buchmesse, schon allein wegen der Nähe zur Leipziger Buchmesse. Aber diese Termine haben ja auch einen Grund. Da geht es um das Frühjahrsprogramm und das Herbstprogramm. Wir stehen für das Herbstprogramm und das bedeutet natürlich eben genau einen solchen Termin. Mit der Verschiebung der Leipziger Buchmesse kommt man zwar in einen Monat, in dem man die Freiflächen besser nutzen kann und auch aus der Erkältungszeit rauskommt. Es ist aber auch ein Wermutstropfen für die Verlage, weil das Frühjahrsprogramm vor Ostern normalerweise vorgestellt und damit natürlich die Inspiration zum Buchkauf erzeugt worden wäre. Und das wird dann im Mai etwas schwieriger werden.
Die nächste analoge Frankfurter Buchmesse wird es wohl erst im Herbst 2021 geben. Bis dahin ist die digitale Ausgabe ein kleiner Trost, aber keine echte Alternative.
Ludger Fittkau berichtete aus Frankfurt. Als der Milliardär, IT-Unternehmer und Mäzen Hasso Plattner vor knapp 4 Jahren in Potsdam sein privates Kunstmuseum Barberini eröffnete, sollte das eigentlich auch die überaus wertvolle Impressionistensammlung dauerhaft erhalten. Wegen des Kulturgutschutzgesetzes zog Plattner seine Zusage erstmal zurück. Inzwischen hat der Sammler es sich anders überlegt und 103 bedeutende Werke aller berühmten Impressionisten von Courbet bis Pissarro, von Manet bis Sisley bleiben jetzt in Potsdam und können seit dem Wochenende besichtigt werden. Natürlich mit elektronischer Voranmeldung und beschränkter Besucherzahl. Die ersten Tage waren komplett ausverkauft. Dies ist zweifellos ein Meilenstein für die Bedeutung auch von Potsdam in der internationalen Museumslandschaft, meint Carsten Probst.
Viele große Vergleiche werden bemüht bei der Vorstellung der dauerhaften Sammlung von impressionistischer Malerei im Museum Barberini. In Europa verfügt nur Paris über eine größere Zahl von Monets. Hasso Plattner steht nun in einer Reihe mit Johann Friedrich Städel, dem Stifter des Städel-Museums in Frankfurt 1815, oder aber mit Oskar Reinhardt in Winterthur. Plattners Geste, die französischen Impressionisten nach Potsdam zu geben, hatte er selbst schon als seinen Beitrag bezeichnet, die Wunden der Kriege auszuheilen und die deutsch-französische Freundschaft zu feiern. In jedem Fall ist das Museum Barberini künftig das bedeutende Haus in Deutschland für impressionistische und neoimpressionistische Malerei. Da Plattner, wie es heißt, ohne Berater sammelt, ist seine Auswahl der Bilder höchst individuell. Sie geht vom Eindruck der Bilder auf den Betrachtenden aus, von ihrer Erlebnisqualität. Trotzdem oder gerade deshalb möchte Ortrud Westheider, die Direktorin des Museum Barberini, bei der Hängung den häufig schwärmerischen Blick des zu erwartenden Massenpublikums nicht allzu willfährig bedienen.
Idylle, Pittoreske, Stimmung sind Vokabeln, die wir uns abgewöhnen sollten. In der Verweigerung der großen Erzählung, in der Haltung, sich auf seine Sinne zu konzentrieren, es war eine Kunst, die auf den Körper zielt. Das hat nichts mit Idylle zu tun. Es ist unsere große Aufgabe, diese Wahrnehmung zu verändern.
Man bemüht sich in gewissen rezeptionsfreundlichen Grenzen also um eine Kontextualisierung der Malereien. Kleine Wandtexte weisen auf politische, soziale Zusammenhänge oder auch auf die Entwicklung der Naturwissenschaften hin, die ihren Einfluss auf die Malereiauffassung der Impressionisten hatten. Historisch setzt die Sammlung mit einem kleinen Querformat Eugène Baudins aus den 1850er Jahren ein, dem Lehrer Claude Monets, der sich im weiteren Verlauf bereits unter dem Einfluss von William Turners Lichtmetaphysik präsentiert. Monet sollte Turner später in seinem Londoner Exil während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 persönlich kennenlernen und aus der britischen Hauptstadt mit neuem malerischem Rüstzeug nach Frankreich zurückkehren. Dort entstand dann 1872 jene Nachtansicht des Hafens von Le Havre, in der sich Monet einer betont modernen Industrielandschaft mit Hafenanlagen unter künstlicher Beleuchtung von Gaslaternen widmet und so den Wurzeln des Impressionismus im Realismus gerecht wird. Eines der Hauptwerke im Museum Barberini, so Sammlungskurator Daniel Zamani.
Es ist der einzige Fall in Monets umfangreichem Oeuvre, in dem das Denken in Variation und Bildpaaren in einer Auseinandersetzung mit einer Tag- und einer Nachtszene stattgefunden hat. Das Pendant zu Monets berühmtestem Bild, Impression Soleil Levant, Impression Sonnenaufgang, und über dieses Bild sind wir am Barberini mit der Sammlung im Musée Marmottan Monet in Paris verbunden.
Zahlreiche Werke in der Sammlung, wie eines von Monets berühmten Seerosenbildern oder der erst jüngst für einen Rekordpreis auf einer Auktion erworbene Getreideschober, weisen enge Referenzen zu Werken in internationalen Sammlungen, von St. Petersburg über London, Paris bis New York und Chicago auf. Und sie sichern so dem Museum Barberini gute Argumente im Leihgeschäft. Auch künftig sollen in Potsdam hochkarätige Wechselausstellungen zu sehen sein. In den Kontext von Monets industrialisierter Hafenlandschaft gehören dann auch Stadtlandschaften etwa aus Paris von Camille Pissarro, insbesondere aber auch von Gustave Caillebotte, der in fast fotografischen Impressionen die nach Plänen von Haussmann gestaltete Stadt Paris wie eine Bühne erscheinen lässt. Qualität und atmosphärische Dichte der Sammlung werden also das Barberini künftig, wenn man wieder reisen darf, zu einem Anziehungspunkt im internationalen Kunsttourismus machen. Was das für Potsdams historisch restauriertes Zentrum heißt, da andere große Museumsstädte inzwischen ja längst auf Soft-Tourism umstellen, ist momentan noch gar nicht klar. Stadtpolitisch gewünscht, ja, herbeigesehnt wird der Massenandrang zweifellos.
Carsten Probst über die große Impressionistensammlung von Hasso Plattner im Museum Barberini in Potsdam. Die erste Premiere nach der langen Corona-Pause in Wien sah eine Handvoll illustrer Stars, einen neuen Opernchef, einen neuen Musikdirektor und ein überaus dankbares Publikum. Schon zu Beginn des zweiten Aktes setzte es sich über den Rat, auf spontane Bravos oder Buß doch zu verzichten, hinweg. Anlass für den Jubel war die litauische Sopranistin Asmik Grigorian als Madame Butterfly in Puccinis berühmter Oper. Sie ist seit dem umjubelten Auftritt als Salome bei den Salzburger Festspielen der hin- und wegreißende Mittelpunkt einer jeden Aufführung, in der sie singt. Dabei war die Inszenierung gar nicht neu, sondern eine attraktive Wiederbelebung, nämlich der 14 Jahre alten Arbeit von Hollywood-Filmregisseur Anthony Minghella, der 2008 gestorben ist. Franziska Stürz hat für uns zugehört.
Hollywood goes Vienna. Das scheint jedenfalls im Hinblick auf die Inszenierung der Spielzeiteröffnungsproduktion an der Wiener Staatsoper die Botschaft des neuen Intendanten Bogdan Rožič an das ausgehungerte und neugierige Opernpublikum zu sein. Ein Neustart mit einer Wiederbelebung zeugt von großem Pragmatismus. Und es hätte vielleicht auch vollkommen ausreichen können, drei prominente Hausdebüts in Puccinis Geisha-Drama aufzubieten, die in einer bereits in London und New York gefeierten, üppig ausgestatteten und mit Tanz, Puppenspiel und raffiniertem Bühnenbild optisch hochwertigen Inszenierung musikalisch glänzen. Bereits gesehen haben Anthony Minghellas erste Operninszenierung von 2006 wohl die wenigsten der Premierenbesucher an der Wiener Staatsoper. Und manche der optischen Effekte auf der mit lautlos gleitenden japanischen Schiebetüren und einer schrägen Spiegelrückwand versehenen Bühne von Michael Levine sind zeitlos großartig. Die poppig bunten, überdimensional exotischen Kostüme, die vom Himmel regnenden Blütenblätter und die parallel zu den Darstellern agierenden Puppenspieler wirken allerdings als nostalgische Bremsklötze in einer häufig in Hollywood-Klischees abdriftenden Bildsprache. Die Personenführung bleibt vor diesem Hintergrund auffällig konventionell und man hätte der Hausdebütantin Asmik Grigorian einen schärferen Blick auf ihre Figur gewünscht. Schließlich ist die junge Litauerin auch in dieser mörderischen Partie bereit, sich ohne Rücksicht auf stimmliche Verluste zu entäußern. Trotz herrlicher Passagen mit dem ebenfalls debütierenden Freddy de Tomaso als Pinkerton wirken die beiden Figuren erschreckend starr. Und das schlägt sich auch in der Tongebung nieder. Asmik Grigorian klingt gelegentlich gepresst in der Höhe. Tomaso wirkt im letzten Akt müde. In den Nebenrollen sind ebenfalls prächtige Stimmen zu hören, doch Identifikation mit der Rolle nimmt man kaum einem ab. Dabei musizieren Philipp Jordan und das Orchester der Wiener Staatsoper durchaus sängerfreundlich, genau konturiert und flexibel. Die schwierig zu koordinierenden Chorszenen gelingen sowohl hinter als auch auf der Bühne tadellos. Dass sich Puccinis Musik wirklich gut als Filmmusik eignet, wird an manchen Stellen in dieser Inszenierung besonders auffällig. Die Kitschfalle schnappt gelegentlich zu und es wird deutlich, dass die großen Herzensqualen der Butterfly durch optische Opulenz nicht stärker nachzuempfinden sind. Das kleine, zarte, zerbrechliche dieser Figur geht unter in zu viel gewolltem Effekt und die Idee mit der künstlerischen Kombination von alt und neu geht in diesem Fall zulasten der neuen Namen auf dem Wiener Besetzungszettel. Ein Signal für den Aufbruch nach der Krise konnte mit dieser Butterfly leider nicht gesetzt werden.
Franziska Stürz berichtete über den Saisonauftakt in Wien. Bodyshaming, Kindeswohlgefährdung, respektloser Umgang mit Schülerinnen und Schülern, ein Klima der Angst. Diese Vorwürfe wurden Anfang des Jahres gegen die Stattliche Ballettschule und die Schule für Artistik in Berlin erhoben. Der Schulleiter und der Leiter des angeschlossenen Landesjugendballetts wurden entlassen und eine unabhängige Expertenkommission einberufen, um die Vorwürfe zu prüfen. Sie hat nun in Berlin ihren Abschlussbericht vorgelegt, gemeinsam mit den beiden Psychologen, die als Krisenanlaufstelle eingesetzt wurden. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Tanzkritikerin Dorion Weigmann, die den Skandal beobachtet hat. Was sind denn, Frau Weigmann, die wichtigsten Ergebnisse der Kommission, die die Vorfälle und die Verhältnisse an der Schule begutachtet hat?
Die wichtigsten Ergebnisse der Kommission sind, dass diese Schule überhaupt nicht auf den Erfordernissen der Zeit aufgestellt ist. Das heißt, sie ist nicht demokratisch, sie ist von den Pädagogen her veraltet. Sie hat einfach keine Strukturen, die wirklich eine gute Tanzausbildung im Sinne von einer umfassenden Tanzausbildung gewährleisten. Und sie hat in ihrer Organisationsform jeder Art von Kindeswohlgefährdung letztlich Vorschub geleistet. Das ist im Grunde das Ceterum censeo.
Es wurde ja eine Clearingstelle eingerichtet, an die sich Betroffene richten konnten. Fast 250 Fälle wurden dort registriert. Wie passen die Ergebnisse der Kommission mit den Erkenntnissen der beiden Psychologen in der Krisenanlaufstelle zusammen?
Ja, das ergänzt sich sehr genau. Und was dort berichtet worden ist und gestern auf der Pressekonferenz auch zur Sprache kam, das ist teilweise schon sehr, sehr heftig. Das geht eben nicht nur über diese Bodyshaming, verbalen Übergriffe und eben sexualisierter Sprache, sondern es geht darüber hinaus auch tatsächlich um Dinge wie, dass Kinder nicht ärztlich behandelt wurden oder in ärztliche Behandlung geschickt wurden, weil man gefürchtet hat, man müsste sie dann aus dem Unterricht oder aus Auftritten rausziehen. Und das sind einfach Dinge, die können einfach nicht sein. Und die beiden Psychologen sprechen teilweise von massiver Traumatisierung. Das bedeutet, dass die Kinder wirklich nachbehandelt werden müssen. Und das ist natürlich für eine solche Schule einfach desaströs.
Neben der notwendigen Aufklärung des Skandals geht es ja auch immer um juristische Details in so einem Fall. Wie in anderen Fällen auch, stehen die Kündigungsverfahren gegen den Schulleiter und den Leiter des Landesjugendballetts auf nicht ganz sicherem Boden, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das ist so. Diese Kündigungsverfahren sind insofern wackelig, weil man schon mehrfache Kündigungen ausgesprochen hat, ohne dass eine gegriffen hat. Das Hauptsacheverfahren gegen den Leiter ist in der letzten Woche gelaufen und da hat das Gericht die Entscheidung getroffen, dass er zwar nicht mehr zurück kann aus formalen Gründen auf diesen Leitungsposten, weil er nämlich bestimmte Anforderungen des Landesschulgesetzes nicht erfüllt. Andererseits ist die Kündigung unwirksam, weil die Verfehlungen nicht wirklich ihm persönlich zur Last gelegt werden können und weil die Kündigung verspätet ausgesprochen wurde. Also das ist ein Patt im Grunde, was da entsteht. Und beim Leiter des Landesjugendballetts wird die Verhandlung überhaupt erst im Oktober erfolgen. Es wird also eine Hängepartie.
Wie soll es denn jetzt strukturell und auch praktisch nach den Vorstellungen der Expertenkommission weitergehen mit der Schule?
Ja, die Expertenkommission möchte eine umfassende Reform und Reorganisation der Schule, die vor allem darauf zielt, dass Kinder, die jetzt in diese harte klassische Ausbildung einsteigen, ihr aber nicht dauerhaft gewachsen sind, innerhalb der Schule eine andere Art von Ausbildung durchlaufen können. Dann geht es natürlich darum, dass die Schule umfassend demokratisiert wird, dass partizipative Prozesse eingeleitet werden und was sehr sinnvoll ist, dass Landesjugendballett aus ihr herauszunehmen und anzugliedern an das Staatsballett, um eine wirkliche Juniorenkompanie und nicht nur ein Aushängeschild für die Schule zu haben.
Ist das vielleicht eine Chance für die Tanzausbildung auch über Berlin hinaus? Was meinen Sie?
Ja, also ich denke schon, ich denke, dass man in Zukunft sehr genau hingucken wird, was passiert in diesen Ausbildungsinstituten. Ich glaube, dass insgesamt da ein Verhaltenskodex auch schulübergreifend für alle eigentlich her muss. Denn dieser Ausbildungssektor ist schwierig. Man hat es mit Kindern zu tun, man hat es mit Körpern zu tun. Beides sind heute konfliktreiche Felder und ich glaube, da muss was passieren. Und wenn in Berlin dieser Prozess gut läuft, kann das durchaus Vorbildcharakter haben.
Dorian Weigmann zur Umstrukturierung von Ballettschule und Schule für Artistik in Berlin nach dem Skandal. Und jetzt hat Susanne Lurweg die Kulturmeldungen vom Tage, unter anderem eine weitere verschobene Veranstaltung.
Und zwar schiebt Bonn die Feierlichkeiten rund um den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven nach hinten. Bei so einem Großereignis kann man einige der geplanten Auftritte auch schon mal auf einen späteren Zeitpunkt verlegen, besser als sie ausfallen zu lassen. So freut sich die Beethoven-Jubiläums GmbH, dass sie bislang nur 8 der rund 200 geförderten Projekte absagen musste. Das Beethoven-Jubiläum ist wegen der Corona-Krise bis einschließlich September 2021 verlängert worden. Fast ein Jahr nach dem ursprünglichen Geburtstag des Musikgenies. Der kam nämlich im Dezember 1770 zur Welt. Eine goldene Kutsche des niederländischen Königshauses sorgt im Nachbarland seit einiger Zeit für Unbehagen. Für zahlreiche Niederländer ist sie ein Symbol des Rassismus im Kolonialreich. Grund sind Malereien auf dem Holz mit dem Titel Huldigung der Kolonien. So ist etwa eine weiße Frau auf einem Thron abgebildet und zu ihren Füßen knien schwarze Menschen und bieten Geschenke an. Derzeit wird das umstrittene Fortbewegungsmittel restauriert. Im Anschluss soll es im Amsterdamer Museum für Stadtgeschichte zu sehen sein. Bislang bleibt aber die Frage, ob mit oder ohne die anstößigen Malereien. Fest steht, dass sich die geplante Ausstellung mit den Themen Rassismus und Kolonialismus beschäftigen wird. Rassismus spielt auch eine Rolle bei den Boykottaufrufen, die den Start des Disney-Films Mulan begleiten. Grund für die Empörung ist der Abspann des Films, in dem sich die Filmemacher bei Sicherheitsbehörden in der westchinesischen Region Xinjiang bedanken, wo nach Angaben von Menschenrechtlern seit Jahren Hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten werden und anderen Repressalien ausgesetzt sind. Disney machte zunächst keine Angaben dazu, was genau die Kooperation beinhalte und ob in Xinjiang gedreht wurde. Der Film war ja wegen der Corona-Pandemie am vergangenen Freitag nicht ins Kino, sondern auf Disneys Streaming-Portal angelaufen. Das Konterfei des AfD-Politikers Björn Höcke ziert nun Klopapierrollen, nicht ganz freiwillig vermutlich, sondern im Rahmen einer Kunstaktion. Vor dem Thüringer Landtag hat der gebürtige Leipziger Michael Fischer-Arth seine Meinung zur AfD kundgetan und der Künstler ließ 999 Rollen Toilettenpapier mit dem Bild des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden bedrucken und präsentierte sie.
Auch das war Kultur heute. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, ist Belarus Thema, das Brexit-Abkommen und Deutschland vor dem Autogipfel. Unter anderem hier am Mikrofon verabschiedet sich und dankt für Ihr Interesse Karin Fischer.